Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Attraktive Arbeitgeber. In dieser Podcast-Folge stelle ich ein Interview zur Verfügung, bei dem ich selbst zu Gast war beim Berufsoptimierer-Podcast und dort viele spannende Fragen von Bastian Huge bekommen habe zum Thema Gehaltstransparenz. Und sicherlich stellt ihr euch viele dieser Fragen auch. Und deshalb dachte ich, ist es spannend, mal dieses Interview auch hier bei mir im Podcast zu veröffentlichen. Also nicht wundern, wenn jetzt gleich eine Begrüßung von Bastian in seinem Podcast kommt und ihr mich dort gleich hört als Interviewgast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Stell dir vor, du bewirbst dich auf einen Job und weißt schon vor dem ersten Gespräch, wie viel du in der Position verdienen wirst. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Genau das sieht die neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz vor. Aber was bedeutet das konkret für Bewerbende? Und was bedeutet das für dich, der hier gerade im Job ist? Mein heutiger Gast ist Maro Sideri, Juristin, HR-Expertin und langjährige Freundin des Berufsoptimierer-Podcasts. Gemeinsam sprechen wir über die wichtigsten Punkte zur neuen Richtlinie, was sich im Bewerbungsverfahren und auch für dich im Job ändern wird und warum Gehaltstransparenz nicht nur gerecht ist, sondern auch strategisch klug. Lass uns loslegen und an dich ein wunderbares herzlich willkommen, liebes Maro.
Hallo Bastian, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Liebes Maro, schön, dass du wieder dabei bist. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
Cool. Für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst?
Ja, gerne. Ja, Maro Sideri ist mein Name und ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, bin jetzt seit etwa 20 Jahren in diesem Job in verschiedenen Anstellungen zunächst tätig gewesen, inzwischen seit gut 8 Jahren selbstständig in meiner eigenen Kanzlei, wo ich alles rund um das Arbeitsrecht mache, von der Einstellung bis zur Beendigung und viel Seminare gebe, Workshops für verschiedene Teilnehmergruppen, die sich eben irgendwie für das Arbeitsrecht interessieren oder die das eben in der Praxis anwenden müssen.
Ja, cool. Und weißt du, wir reden ja heute über dieses Entgelttransparenzgesetz, ein kompliziertes Wort. Und wir werden ja auch gleich darüber sprechen, was bedeutet das, was regelt diese Richtlinie überhaupt. Aber was vielleicht gerade noch aus einer anderen Perspektive spannend ist, ist, du hast ja viel mit Unternehmen zu tun, berätst viele Unternehmen zu arbeitsrechtlichen Themen. 2026 kommt die Richtlinie. Was ist gerade bei deinen KundInnen los?
Ja, das ist echt total spannend. Ich habe mit diesem Thema, war ich jetzt auch schon auf ein paar Messen mit Vorträgen dazu unterwegs. Das Interesse ist groß, nur die Umsetzung oder die Schritte zur Umsetzung sind bei den meisten Unternehmen, so wie ich das wahrnehme, noch ganz am Anfang. Also es gibt kaum ein Unternehmen, das da wirklich schon viel getan hat. Also mit einem Unternehmen habe ich tatsächlich selber in meinem Podcast auch schon gesprochen, mit der Rewe Group. Die sind tatsächlich da schon sehr weit. Die haben da richtig große Projekte dazu schon gemacht. Aber viele andere, also wissen gar nicht, dass da was zu tun wäre. andere wiederum wissen schon, da gibt's was zu tun, sind vielleicht so ein bisschen am Sortieren und Sondieren. Also ist, glaube ich, für viele schon ja ein großer Berg, der irgendwie auf sie zukommt. Und also ich glaube schon, dass viele da das so weit wie möglich nach hinten schieben. Kann ich gut verstehen, aber ob es hilfreich ist, ist die andere Frage nachher.
Ja. Ja, total. Und jetzt stellt sich natürlich auch die eine oder andere Person, die hier zuhört, die Frage, ja, was ist denn daran so kompliziert? Einfach Transparenz machen. Was ist denn daran so schlimm? Ich habe da so eine Vermutung, aber vielleicht magst du uns da kurz mitnehmen. Was sind denn so die Herausforderungen, vor denen gerade die Unternehmenswelt steht? Warum die das vielleicht auch so vor sich herschieben?
Ja. Also man muss halt natürlich sehen, je nachdem, wer jetzt hier zuhört, ist er wahrscheinlich oder sie in einem bestimmten Bereich tätig. Und meistens ist es eben so, dass man halt diese Branche oder diesen Bereich kennt. Aber ja, die Arbeitswelt ist halt wirklich riesig und total unterschiedlich. Ne? Es sind einfach die Tätigkeiten so extrem unterschiedlich und die Branchen so extrem unterschiedlich. Und was bei dem Thema Gehalt, Gehaltssysteme anbetrifft, spielt eine Rolle, ob ein Unternehmen einen Tarifvertrag anwendet oder nicht. Ja, weil diejenigen, die einen Tarifvertrag haben, und für die tarifgebundenen Beschäftigten gibt es ja zumindest dort diese tariflichen Eingruppierungen. Also da hat man ja dann schon eine gewisse Sortierung, na, wobei auch bei den Tarifverträgen vieles auch schon veraltet ist. Stärker oder, ja, wie soll man sagen, massiver betroffen sind diejenigen Unternehmen, die eben keinen Tarifvertrag haben und die jetzt auch nicht von sich aus sich ein, ja, bestimmtes Gehaltssystem gegeben haben, sondern einfach mal so und so eingestellt haben, wie vielleicht entweder der Bedarf war oder der Markt vielleicht gerade war und da einfach über die Zeit ein gewisser Wildwuchs entstanden ist. Und ja, man da einfach Tätigkeiten hat, die vielleicht vergleichbar sind, die Gehälter aber unterschiedlich aussehen.
Ja.
Und diese Richtlinie, die eben ja schon gilt, schon seit 2023 auf EU-Ebene gilt, aber eben in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern bis Juni 2026 umgesetzt werden soll, die sieht eben vor, dass alle Unternehmen ein transparentes Gehaltssystem haben sollen. Das heißt also, die Personen, die im Unternehmen arbeiten, die sollen transparent wissen, weil das irgendwo im Intranet oder wo auch immer nachzulesen ist, welche Gehaltsgruppen es für welche Tätigkeiten gibt. Das ist so die Idee, ne? Diese Transparenz in Bezug auf die Gehälter. Und je nachdem, wo man halt eben steht mit seinem Unternehmen, ist da wirklich ganz viel Vorarbeit zu machen, um eben diese Sortierung nachher am Ende hinzubekommen.
Ja, ja. Und ich stelle mir jetzt auch Herausforderungen vor hinsichtlich langjähriger MitarbeiterInnen, ja. Menschen, die gerade dazukommen.
Ja.
Ich habe mal für einen großen Automobilhersteller gearbeitet und da war es ganz interessant, dass diejenigen, die schon ewig dabei waren, die hatten Freischichten, die hatten wahnsinnig hohe Gehälter. Und alle, die neu gekommen sind, für die gab es keine Freischichten mehr, für die gab es eben auch keine wahnsinnig hohen Gehälter mehr. Ne? So, und jetzt vielleicht auch das so ein bisschen als Problem. Ne? Was ist dann im Unternehmen los? Oder es gibt ja auch die andere Variante. Die, die neu dazukommen, verdienen weitaus mehr als die, die schon viele Jahre dabei sind. Ne?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, und also vielleicht, ne, nur um da ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, also wenn man jetzt halt wirklich einfach keine Struktur in Bezug auf die Gehälter hat. Und das haben tatsächlich viele Unternehmen. Ne? Das ist manchmal einfach so gewachsen. Das war einfach der Bedarf da. Und dann haben wir da jemand eingestellt und dort jemand eingestellt und sich nicht das Gesamtgefüge sozusagen in dem Moment überlegt, sondern einfach nur den Bedarf gedeckt. Und jetzt fordert eben diese Richtlinie, diese Gehaltssysteme, die eben erstmal ja bestehen müssen und dann müssen sie ja sozusagen transparent gemacht werden, also kommuniziert werden. Und da muss man erstmal schauen, welche Jobs, welche Stellen, welche Titel, welche Rollen, ne, wie auch immer das ja dann auch bezeichnet wird, gibt es im Unternehmen und die muss man dann erstmal ja sortieren und beschreiben, also Stellenbeschreibungen. Na, dass manche, die jetzt vielleicht hier zuhören, die denken sich, ja klar, Stellenbeschreibungen haben wir. Also ich kann dazu sagen, es ist alles andere als selbstverständlich,
ja, dass absolut.
Es immer und überall Stellenbeschreibungen gibt. Ja. Und also da fängt es schon an. Und allein diese Stellenbeschreibungen zu machen, ist schon eine Aufgabe, die nicht ganz so einfach ist. Na, weil die Frage natürlich ist, wer macht denn die Stellenbeschreibung? Ja, anhand von welchen Kenntnissen? Und na, da werden dann eher so Arbeitsgruppen gebildet, die dann eben diese Stellenbeschreibungen erstellen. Na, also das läuft dann sozusagen ein paar Runden, bis man sagt, ja, das ist die Stellenbeschreibung. Und das halt je nachdem, na, für wie viele man das machen muss. Und dann muss man die bewerten. Na, das heißt, dann muss man jetzt die Stellen, die man eben beschrieben hat, in ein System, in ein Gehaltssystem irgendwie einbringen. Und da kommt wirklich die total, ja, eigentlich spannende Frage, was wird denn wie bewertet? Also wie wird welche Arbeit bewertet? Ne? Welche Bewertungskriterien nimmt man denn da heran, um bestimmte Jobs sozusagen zu bewerten? Und weil du das gerade angesprochen hast, auch mit langjährigen Mitarbeitern, ne? Also ob das manchmal so ist oder nicht, aber die Frage ist ja, geht es jetzt nur um das Grundgehalt oder um was geht's eigentlich? Und genau. Diese Richtlinie bezieht sich tatsächlich auf alle Vergütungsgehaltsbestandteile, was das ganze Thema eben noch umfangreicher macht, na, weil definitiv. Man sich jetzt eben auch anschauen muss, wer bekommt denn oder was gibt es denn überhaupt für solche zusätzliche Vergütungsbestandteile wie irgendwelche Zuschüsse oder Prämien, Bonus oder was es da alles gibt. Also was gibt es erstmal wieder? Mhm. Und dann die nächste Frage, wer bekommt denn welche von diesen Zusatzbestandteilen nach welchen Kriterien? Ja, weil da muss eben auch wieder diese Transparenz da sein, dass es einfach nachvollziehbar ist, in welcher Funktion zum Beispiel bekommt man einen Dienstwagen oder in welcher Funktion bekommt man so und so einen Bonus zum Beispiel.
Also ich überlege jetzt gerade Folgendes. Jetzt klingt Entgelttransparenz ja erstmal richtig gut, ja? Auch Stichwort Gender Pay Gap und so weiter. Das sind alles so Dinge, die man ja versucht, damit so ein Stück weit zu lösen. Wir werden ja auch gleich so ein bisschen uns das Ganze nochmal aus einer kritischen Perspektive anschauen. Aber ich überlege gerade, ob es auch Nachteile gibt. Also was ist denn, wenn ich jetzt eine von diesen langjährigen MitarbeiterInnen bin oder gerade neu dazugekommen bin und tatsächlich herauskommt, dass ich überdurchschnittlich viel verdiene in der Abteilung, ist dann die Konsequenz, dass es angeglichen wird und ich dann weniger Gehalt bekomme, wenn das Ding durch ist und das alles angeglichen worden ist. Also ich will jetzt nicht wirklich hier Panik machen, ne? Aber ich glaube, einige, die fragen sich gerade genau das, ne? Entgelttransparenz, schön und gut, aber was passiert denn mit meinem Gehalt so, ne?
Ja, ja.
Was kannst du denn darüber sagen?
Das ist absolut ein wichtiger Punkt und ich glaube, es ist auch aus der Unternehmenssicht, aus der Arbeitgebersicht, ist genau eben auch das der Punkt, weshalb man das so lange wie möglich rausschiebt, weil vielen doch sehr klar ist, ne, auch wenn man das jetzt nicht wirklich ausgewertet hat, aber dass sie sehr wohl wissen, oh, da gibt es aber doch irgendwo komische Lücken, Unterschiede, und das können wir ja auch nicht einfach so mal anpassen. Also die gute Nachricht, die ich hier, denke ich, schon mal geben kann, rein arbeitsrechtlich ist es ja nicht möglich, ein Gehalt einfach mal zu kürzen oder zu reduzieren. Ja, also das kann im Normalfall nicht passieren. Ja, also freiwillig geht natürlich immer alles. Also, aber es kann jetzt nicht der Arbeitgeber, nachdem er halt sozusagen jetzt ausgewertet hat und geschaut hat, oh, da habe ich jetzt aber ein paar Positionen, die vergleichbar sind von der Tätigkeit her und einer, der sprengt hier den Rahmen nach oben, oh, den muss ich aber schnell mal nach unten anpassen. Also arbeitsrechtlich, wie gesagt, geht das nicht. Ne? Da ist einfach ein vertraglicher Anspruch drauf und der ist halt nun mal so. Und das wird aber halt doch häufig passieren, ne? Und der eigentliche Hintergrund dieser Richtlinie ist ja tatsächlich dieser Gender Pay Gap, also eigentlich der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen für die gleiche Tätigkeit. Und das soll eigentlich damit geschlossen werden, also dass es eben nicht solche unerklärlichen Gaps gibt, die nicht eine bestimmte Begründung haben. Und das ist noch das Nächste. Natürlich kann es Gehaltsunterschiede geben, die aber einen Grund haben, warum das so ist. Also weil jemand zum Beispiel eine Zusatzqualifikation hat oder tatsächlich eine Berufserfahrung, die aber auch relevant ist für den Job. Ja, oder hat irgendwie spezielle Verantwortungsbereiche, die eben jetzt diese Funktion einfach für das Unternehmen sozusagen wertvoller machen und damit das entsprechend auch höher vergütet wird. Ja, also deshalb wichtig natürlich, dass wenn man erstmal Gehaltsunterschiede feststellt, na, das ja erstmal noch nicht unbedingt heißt, oh, da müssen wir jetzt gucken, wie wir die angleichen, sondern die Frage, die dann eben kommt, woraus ergeben sich diese Unterschiede? Und wenn sich diese Unterschiede aus sachlichen Gründen begründen lassen, auch wenn die Unterschiede sozusagen zwischen Männern und Frauen sind, dann sind es eben berechtigte Unterschiede. Ja, ja, also Gleichbehandlung heißt ja nicht alle müssen gleich behandelt werden, sondern gleiche Tatbestände sozusagen müssen gleich behandelt werden, ja.
Ja, und ich finde, du machst damit gerade einen ganz interessanten Punkt auf. Ich würde den einfach mal gerade so stehen lassen wollen, um mit dir mal über generell einfach diese EU-Richtlinie mal zu sprechen, was das eigentlich, was die regelt, was das bedeutet, warum sie gerade für BewerberInnen und Beschäftigte relevant ist, aber dazu gleich mehr. Und zwar würde ich einmal ganz kurz diesen Satz von dir stehen lassen wollen. Wir haben ja über gleiche Arbeit, gleiches Geld gesprochen, war ja auch mal, glaube ich, der Slogan damals von der IG Metall oder so, damals zu der Zeit. Und jetzt hast du gerade einen spannenden neuen Aspekt aufgemacht. Naja, ihr macht vielleicht den gleichen Job, ja, aber ihr seid unterschiedlich qualifiziert, ja. Also das ist vielleicht auch nochmal für einen wichtig, der hier gerade zuhört, dass du halt eben sagst, naja, es geht ja wirklich darum, da lassen sich hier Dinge eins zu eins vergleichen und da schaut man eben nicht nur rein auf die Arbeit, sondern eben auch auf die entsprechende Qualifikation. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut, absolut. Und das ist ja
Qualifikation
das,
und Erfahrung gesagt, natürlich.
Ja. Genau, genau. Was auch bewertet wird und bewertet werden muss ja nachher. Ne? Also das ist ja wirklich das, wo man nachher so ein bestimmtes ja Bewertungssystem braucht, ne? Was man halt dann am Ende irgendwo erarbeiten muss. Ne? In Unternehmen, wo es Betriebsräte gibt, ist das ein Thema, was mit den Betriebsräten zusammen erarbeitet werden muss, weil daraus dann auch die Betriebsvereinbarungen halt eben resultieren. Und also da gibt es verschiedene Systeme, ne, die man da anwenden kann. Und das soll halt nachher eben für alle erklärbar sein, wenn man nachher sozusagen weiß, okay, er ist in der Funktion und weil er eben noch diese Zusatzqualifikation hat oder Personalverantwortung oder Budgetverantwortung oder was auch immer da die Themen sind, ist er halt eben in einem anderen Gehaltsband vielleicht drin, ne?
Super. Okay. Lass uns jetzt aber mal auf diese Entgelttransparenzrichtlinie schauen. Also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was heißt das eigentlich konkret? Genau, vielleicht magst du einfach da mal ganz kurz einen Überblick geben, worum es da eigentlich geht.
Ja, ein Stück muss ich, glaube ich, da ein bisschen noch was ergänzen, wie der Stand ja heute ist. Also wir haben ja seit ein paar Jahren ein Gesetz, das eben das Entgelttransparenzgesetz heißt und das eben genau dieses Ziel hat, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen den Geschlechtern. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es geht hauptsächlich von dem Gesetz her und auch von dieser Richtlinie um die ja Gleichbehandlung zwischen den Geschlechtern, ja, und es kommt aber als Folge nachher, dass man am Ende die Gleichbehandlung sozusagen auch unter allen Beschäftigten hat, ne, unabhängig auch vom Geschlecht. Und das aktuelle Entgelttransparenzgesetz, das sieht im Moment Auskunftsansprüche vor, also in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern können Beschäftigte, also sowohl Männer als auch Frauen, vom Arbeitgeber verlangen, dass sie die Vergleichsgehälter von eben dem anderen Geschlecht erfahren, aber nicht die einzelnen Gehälter, sondern man muss 6 Personen angeben, die vergleichbar sind und würde dann den Mittelwert der Gehälter dieser Personen erfahren, also nicht das konkrete Gehalt der einzelnen Person. Und wenn man eben diese Auskunft dann bekommen hat, dann kann man sozusagen vergleichen, ne? Also wie ist denn jetzt der Mittelwert der anderen im Vergleich zu meinem Gehalt? Und wenn die Vergleichsgehälter eben halt deutlich höher sind, dann ist es eben erklärungsbedürftig. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann erklären, warum ist es denn so? Und wenn er es nicht erklären kann, müsste er ausgleichen. Allerdings sieht das aktuelle Gesetz einen solchen Ausgleichsanspruch gar nicht vor. Ja, das heißt also, das aktuelle Gesetz endet damit, dass man eine Auskunft bekommt und dann hat man sozusagen die Auskunft, hat aber nicht direkt damit einen Zahlungsanspruch sozusagen. Ja. Und es haben sich jetzt halt in der Praxis einige ja gerichtliche Verfahren ergeben, wo dann eben in den Fällen waren es dann tatsächlich doch Frauen, die dann eben auf ein anderes Gesetz, auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zurückgegriffen haben und gesagt haben, sie werden aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert und dann, je nachdem wie der Fall war, eben eine Entschädigung oder einen Ausgleich bekommen haben oder nicht. Aber ich denke, wenn ich das jetzt so erzähle, kann man sich schon vorstellen, das ist ja doch ein sehr steiniger Weg, den man da gehen müsste, um eigentlich ja zu erreichen, das, was schon aus dem Grundgesetz kommt, nämlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja, also das heißt, es ist wirklich sehr mühsam und das haben wirklich nur ganz vereinzelt ein paar Personen gemacht, den Rechtsweg sozusagen gegen seinen Arbeitgeber zu gehen, um diese Lohndifferenz nachher auszugleichen. Und deshalb setzt eben diese EU-Richtlinie da an, dass sie sagt, nee, da müssen wir weiter vorne sozusagen anfangen, dass es gar nicht dazu kommt, dass man erst sozusagen im unwissend ist darüber, wie die Gehälter aussehen und erst die Auskunft verlangen muss und dann vielleicht noch prozessieren muss. Nein, man soll eben von vornherein wissen, wie sind die Gehälter im Unternehmen, wie ist die Gehaltsstruktur im Unternehmen. Und das soll klar transparent sein, so dass von vornherein gar nicht diese schwierige Situation sozusagen entsteht für die Arbeitnehmer, ja, und jetzt, Arbeitnehmerinnen.
Okay, jetzt haben wir ja gleich eine schöne Überleitung auch so zum reinen Bewerbungsprozess.
Genau, also wenn wir auf das Bewerbungsverfahren eingehen wollen, da macht die Richtlinie die Vorgabe, dass eben schon Bewerber und Bewerberinnen da eben schon eine Transparenz haben sollen, wenn sie sich auf eine Stelle bewerben, dass sie da eben wissen sollen, wie das Einstiegsgehalt ist und wie dann eben auch die Entwicklungsmöglichkeiten sind. Ach, es spannend. Steht jetzt in der Richtlinie nirgendwo wörtlich drin, dass die Unternehmen die Gehaltsangabe in der Stellenausschreibung machen müssen. Also das steht da noch so nicht drin. Es steht nur drin, dass eben Bewerber vor der Einstellung Kenntnis haben sollen über ja das Einstiegsgehalt und die weiteren Gehälter, wie sie sich entwickeln. Und das ist eben dann die Frage, wie setzt es der deutsche Gesetzgeber um? Ne, macht er eben nachher tatsächlich die Vorgabe, dass man das in die Stellenausschreibung reinschreiben muss? Oder ist es so, dass es vielleicht erst bei der Einladung, ne, also quasi erst, wenn jemand eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch zum Beispiel, dass es da mitgeteilt wird. Also das ist noch abzuwarten tatsächlich, aber zumindest auch schon eine, finde ich, wichtige Vorgabe, dass da ziemlich früh natürlich Klarheit herrscht, matcht es denn überhaupt vom Gehalt, ne? Weil da wirst du ja mehr Erfahrung haben, wie häufig das vorkommt, dass man da unnötigerweise irgendwelche Bewerbungsrunden dreht, um dann am Ende festzustellen, ja nee, das passt ja vom Gehalt her gar nicht.
Exakt. Also meine Lieblingsgeschichte ist immer der Klient, der 7 Bewerbungsrunden hatte und erst am Ende wurde ihm gesagt, ja sorry, du bist zu teuer. Krasses Beispiel. Aber kommen wir ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Was also ja dann eigentlich bedeuten könnte, Stichwort Gehaltsverhandlungsmoment, ja, ich bringe den Menschen ja immer bei, als erstes ihr Gehalt zu nennen, damit sie dann, ne, Stichwort Ankertechnik, über diesen Betrag sprechen können, gucken können, wie man sich einigt, dass es dann in Zukunft möglicherweise so sein wird, dass wir ein tolles Gespräch haben und dann legt mir vielleicht der Arbeitgeber so eine Tabelle vor und sagt, hör mal, wenn du bei uns anfangen willst, dann startest du mit 3.000 Euro brutto und wir haben hier Gehaltsbänder, die sind fest und da, die sehen vor, dass quasi jedes Jahr neu evaluiert wird, ob dann entsprechende Gehaltsanpassung von bis zu 10% stattfindet. Was also heißt, dieser Verhandlungsmoment, der ja für viele Menschen sehr herausfordernd ist, wird dadurch so ein Stück, sag mal, abgefedert oder auch ja ergänzt oder ersetzt vielleicht. Ich muss
erleichtert,
gar nicht mehr verhandeln.
Oder?
Ja, eben, erleichtert. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt ja Menschen, die sind wahnsinnig gut, also die sind, ich sag mal, durchschnittlich ausgebildet, ja, aber haben wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, in signifikanten Projekten gearbeitet und sitzen jetzt in so einer Gehaltsverhandlungssituation und kriegen diese Liste vorgelegt und kriegen gesagt, ja hier, du schenkst ja bei uns an, also startest du mit 3.000 und die Person hat vorher schon 3.500 verdient, ne? Also, und dann ist so ein bisschen so der Moment, okay, was ist jetzt hier die Lösung? Aber das wird sich dann schon finden, also da war es, ne? Genau.
Aber das gibt es ja auch aktuell, wie gesagt, gerade in Unternehmen mit Tarifverträgen, wenn
genau,
es eben
richtig.
Auch eine Tätigkeit ist, die nach dem Tarifvertrag eine bestimmte Tarifgruppe sozusagen reinkommt, da ist es ja auch so, ne? Und ich habe selber ja auch erlebt, ich habe tatsächlich ja selber auch mal eine kurze Zeit im Personalbereich gearbeitet und da war die Situation tatsächlich so, ne? Dass welche dann schon vielleicht ja enttäuscht waren, dass es jetzt doch so wenig ist, was der Tarifvertrag jetzt hergibt. Ja. Aber wenn man halt dann diese Struktur hat, also klar, ne, ist eine Herausforderung, gerade wenn man jetzt über Fachkräftemangel und solche Sachen spricht. Deshalb diejenigen, die keinen Tarifvertrag haben, ne, die sind jetzt insofern freier, wie sie ihr Gehaltsgefüge machen. Ne? Und auch da kann man ja eben gerade mit Zusatzvergütungsbestandteilen, Benefits sozusagen, kann man ja auch nochmal anders operieren. Das muss halt immer nur erklärlich sein. Ne? Es muss nur erklärbar sein, unter welchen Umständen bekommt jemand einen bestimmten Bonus. Und das kann man ja aber demjenigen ja auch im Bewerbungsverfahren dann sagen. Also wenn sie das machen oder wenn das ist oder wenn die Umstände so und so sind oder vielleicht persönliche, familiäre Umstände, solche Benefits, die es ja auch geben kann. Das kann man ja alles transparent machen dann.
Und gleichzeitig kommen mir noch zwei weitere Dinge in den Sinn, weil es ist ja sowieso in unserer Gesellschaft Fakt, dass das Thema Verhandeln für beide Seiten schwierig ist. Also nicht nur für die, die auf Jobsuche sind, sondern auch für die Unternehmen. Wenn jetzt dieses Gesetz kommt, dann muss vielleicht gar nicht verhandelt werden, weil diese ganzen Dinge klar sind. Und man könnte ja dann, ich sag mal, in einer perfekten Welt, von vornherein direkt das Gehaltsthema geklärt haben, richtig? Also sprich, ich bewerbe mich beim Unternehmen, ja, und dann wird mir sofort gezeigt, auf dieser Position können Sie ungefähr mit einer Gehaltsspanne von 3.000 bis 4.000 Euro rechnen, je nach Qualifikation und Erfahrungswert oder sowas in der Art.
Hier eine kleine Unterbrechung für alle, die das Thema Gehaltstransparenz besser verstehen wollen. Die Grundlagen rund um Entgelttransparenzgesetz und EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz verstehen und umsetzen wollen, biete ich ein Online-Seminar am 17. November von 9 bis 11 Uhr. Da könnt ihr euch gerne anmelden über den Link in den Shownotes. Und wenn ihr meinen Newsletter abonniert, bekommt ihr für dieses Seminar auch 10% Ermäßigung. Den Link zum Newsletter mit vielen wertvollen Infos, nicht nur zur Gehaltstransparenz, sondern auch zu anderen aktuellen Themen aus dem Arbeitsrecht, bekommt ihr regelmäßig kostenlos in meinem Newsletter. Jetzt geht's weiter im Podcast.
Also, jetzt Frage an dich, Maro. Es soll den Gender Pay Gap aufräumen, also ich sag mal neutralisieren. Mhm. Es soll zu mehr Transparenz führen. Ist es Augenwischerei oder ist es wirklich, wirklich was Gutes?
Ja, also du hast es schon angesprochen. Ich glaube, man kann immer tricksen. Ne? Also wer tricksen will, der kann immer tricksen. Ja, das wird man nie auch mit Gesetzen und mit Vorgaben und alles nicht wegbekommen. Es gibt ja Unternehmen, die das völlig losgelöst von einer gesetzlichen Vorgabe von sich aus einfach für ihr Unternehmen implementiert und gemacht haben. Also und von denen, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe und von denen ich es erfahren habe, die haben da gute Erfahrungen damit. Ne? Also wie gesagt, es kann natürlich die Situation kommen, es wäre vielleicht ein Bewerber, Bewerberin, wo man sagt, oh, den hätten wir eigentlich gerne und der hat aber eine andere Gehaltsvorstellung, die eben nicht in das Gehaltsgefüge passt. Und wenn man da konsequent sein will, muss man halt sagen, ne, das gibt's halt bei uns nicht in der Position. Also das ist natürlich so ein Schmerz, den man da eventuell hat, aber ja, für die Zufriedenheit oder für das Verständnis der Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Unternehmen ist das gut, ne? Weil dieses Tabuthema, ne, bei vielen, dass sie rätseln, ne, oder dass sie eben das, was du angesprochen hast, ne, die wollen jetzt eben doch nach gewisser Zeit ihr Gehalt verhandeln und wissen aber gar nicht, wo sie stehen. Ne, die sind ja da völlig irgendwie im luftleeren Raum. Absolut. Und dann wird ihnen vielleicht gesagt, ja, du bist schon ganz oben in der Range. Ja, aber das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur dann platt gelogen, muss man sagen.
Total.
In manchen Fällen, wenn man es halt einfach nicht wirklich weiß. Ja, und es führt, also so ist die Rückmeldung zumindest, wie gesagt, auch von denjenigen, die es machen, zu einfach einer Zufriedenheit oder einfach zu diesem Gefühl zu haben, es läuft hier fair zu. Ne? Ich werde fair bezahlt, ich werde nicht irgendwie, na, mir wird nicht was verheimlicht oder so. Und also das ist schon viel wert. Also gerade bei dem Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit ist das schon ein wichtiger Punkt.
Finde ich gut. Ja, und ich finde vor allem, Fairness, du hast es gerade nochmal so wunderschön gesagt, unterstreicht das Ganze ja. Ich überlege jetzt gerade, vielleicht, also ob du vielleicht so den ein oder anderen Tipp hast, weißt du, so, was sollten Bewerbende oder Beschäftigte vielleicht jetzt schon wissen, auch wenn die Richtlinie erst 2026 vollständig greifen muss?
Also, ne, wenn ich darf, ne, ich habe ja auch einen Podcast. Und da habe ich tatsächlich vor einigen Wochen mal eine Folge gemacht mit den 7 Kernaussagen zu dieser Gehaltstransparenz. Also klar, ne, man kann googeln und man findet die natürlich und dann kann man die über mehrere Seiten auch lesen. aber also mein Anliegen, und das ist ja, denke ich, auch dein Anliegen auch mit dem Podcast, ist ja eben diese Aufklärung, ne, also dass man halt einfach Bescheid weiß. Dass man eben halt Bescheid weiß, ja, man wird dann spätestens nach Juni 2026 diesen Anspruch haben, da eben die Auskunft zu bekommen, schon in dieser Bewerbungsphase. Wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten, wie es genau umgesetzt wird. Und das ist, finde ich, wichtig zu wissen. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch 2 Punkte. Es steht in der Richtlinie auch drin, dass ja, es nicht erlaubt sein soll, na, sogenannte unzulässige Frage nach dem bisherigen Gehalt zu fragen.
Mhm.
Und eine weitere Angabe ist dann, wenn das Arbeitsverhältnis dann eben doch zustande kommt, dass es verboten ist, im Arbeitsvertrag Regelungen aufzunehmen, die so sinngemäß heißen, es ist verboten, über das Gehalt zu sprechen. Ja, es gibt ja Arbeitsverträge, die sowas in der Art drin haben, ne, Stillschweigen über das Gehalt. Ja. Und das Ganze macht halt immer dieses Gehaltsthema zu einem Tabuthema, ne, durch diese ganzen Bestandteile. Und das greift eben die Richtlinie auch auf, dass das eben auch nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn man den Arbeitsvertrag halt vorgelegt bekommt und da steht da eben sowas in der Art drin, dass man weiß, das ist gar nicht rechtens. Also das ist so jetzt aus meiner Sicht die Punkte, die gerade so im Rahmen der Bewerbung eine Rolle spielen.
Und ich finde, dieses Thema Transparenz gerade unter den Geschlechtern ist ja das, was man versucht mit dem Entgelttransparenzgesetz zu erreichen. Und jetzt so in dem Zusammenhang, was du jetzt gerade sagtest, ne, dass man halt eben versucht, fair im Umgang miteinander zu sein, fair die Gehälter zu verteilen quasi im Unternehmen, aber auch ein Stück weit Sicherheit zu bieten, weil das Gehalt, ey, ich, wie gesagt, bin seit 8 Jahren in diesem Business unterwegs und an den der meistgehörten Podcast-Folgen im Berufsoptimierer-Podcast ist das Thema Gehalt. Das meistgebuchte Webinar, die meistgebuchten Workshops von meinen KundInnen sind das Thema Gehalt. Also das ist, gut, vielleicht werde ich dann einfach mir was anderes suchen müssen, wenn das dann durch ist, aber auf jeden Fall bringt es ja allen wahnsinnig viel, wenn man einfach ein bisschen mehr Klarheit hat, ne? Und gerade wenn ich jetzt an Berufseinsteigende denke, internationale Studierende, die in Deutschland ihren Abschluss machen und hier einen Job suchen, sich mit Brutto und Netto schon schwer genug tun, da wird einfach so viel Klarheit herrschen und das finde ich einfach ganz wunderbar. Also ja, cool, finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Jetzt so auch nach dem Gespräch mit dir denke ich so, ja, das ist eine richtig faire Sache auf jeden Fall.
Also das Ergebnis, ne, denke ich, ist zu begrüßen. Es ist nur, muss man ehrlicherweise sagen, ne, für die Unternehmen, je nachdem, wo sie stehen, doch ein Aufwand, der sie da jetzt ja Zeit und Kapazitäten erstmal fordert. Und da ist eigentlich derjenige gut beraten, der jetzt damit anfängt, mal zu sortieren, also zumindest mal eine Auswertung zu machen. Na, und wenn die Auswertung ergeben würde, also bei uns gibt's da gar keine Ungleichheiten, na, dann ist es ja schon mal super. Und dann braucht man halt, wie gesagt, diese Sortierung, diese Bewertung, weil, na, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, das ist halt wirklich ja echt keine Sache, die von heute auf morgen geht. Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, ich glaube, das ist sowieso auch ein Thema, was immer irgendwie mit Ängsten zu tun hat, mit Befürchtungen. Das heißt, für die Unternehmen heißt es auch, man muss schon sich auch Gedanken drüber machen, wie kommuniziert man jetzt dieses Thema in die Betriebe. Weil wenn man da jetzt sagt, so, und jetzt machen wir eine Arbeitsgruppe, die bewerten mal so eure ganzen Aufgaben, dann denken ja viele, ah, okay, die gucken hier, wo sie einsparen können. Und ja, deswegen sollen wir jetzt alles bewerten. Ne? Also deshalb, das ist wirklich ein sensibles Thema. Und da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen und schauen, vielleicht auch Unterstützung sich holen, wie man das halt eben auch kommunikativ in die Belegschaft transportiert, weil das wird Verunsicherung mit sich bringen. Ne? Wieso wollen die da jetzt alles so ganz genau prüfen und machen, dass man das halt erklärt, ne? Weshalb genau. Man das jetzt so halt machen muss.
Genau. Finde ich cool, dass du das jetzt zum Abschluss nochmal gesagt hast, weil ich finde, dass man manchmal vielleicht auch so ein bisschen zu einseitig denkt, gerade als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, ja, warum machen die das nicht einfach? Aber auch welche Implikationen das hat, dass du da jetzt nochmal die andere Perspektive zum Abschluss geteilt hast, fand ich nochmal richtig wertvoll. Ja, und liebes Maro, ganz großes Dankeschön.
Ja, ich danke dir und ich hoffe, wir machen uns auf den Weg für mehr Klarheit und mehr Transparenz.
Jetzt geht's weiter im Podcast.